Und die Frage ist, will ich das? Nützt es dem Leben? Nützt es meinem Lebensziel? Manche Gedanken oder manche Ideen, die das Gehirn produziert, sind wirklich Oscar-reif, aber die dienen nicht dem Leben. Dann kann man vielleicht Dinge sagen, die man sich im Nachhinein wieder verzeihen muss. Und wenn dir dieser Zusammenhang mal klar geworden ist, dann bist du wirklich der Manager deiner Gefühle.
Herzlich willkommen bei Madly Inspired, dem Podcast für Menschen mit Vision. Hier sprechen wir über den Weg zum Erfolg, über persönliches Wachstum und alles, was passiert, wenn wir uns erlauben, groß zu denken. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist Heidi Liebert. Heute ging es nicht um Unternehmertum oder eine Selbstständigkeit, sondern um das, wofür Heidi brennt, was ihre große Leidenschaft ist. Und zwar ist es die gewaltfreie Kommunikation. Für mich war es ein super spannendes Gespräch und vor allem auch ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview mit Heidi. Dann hallo liebe Heidi, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Maddie, schön, danke.
Und vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Heidi Liebert. Ich bin 56 Jahre alt, ich habe eine Tochter und wofür ich brenne, das ist die gewaltfreie Kommunikation. Da bin ich seit vielen Jahren unterwegs. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zur Mediatorin in der gewaltfreien Kommunikation und zum Social Coach, jeweils immer beim Thomas Jenrich in Freiburg. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier sein darf und darüber sprechen darf. Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist. Und ich muss auch sagen, ich bin heute sehr gespannt, weil die Sonja Santa Cruz hat es ja im Interview erwähnt, dass du das machst. Und ich hatte noch gar keine Berührungspunkte, außer ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die haben das mal angeboten, das habe ich mitgekriegt, für ihre Mitarbeitenden. Da ging es, glaube ich, um gewaltfreie Kommunikation im Zusammenhang mit Kindern, also in der Erziehung. Da haben sie einfach für die Mitarbeiter so ein Seminar angeboten. Und da war das tatsächlich auch das erste Mal, wo ich das gehört habe. Mhm. Und ich habe mich jetzt bewusst eben nicht quasi vorbereitet oder recherchiert, weil ich jetzt einfach total gespannt bin, was du erzählst. Mhm. Und vielleicht magst du vielleicht erstmal erzählen, wie du drauf gekommen bist.
Das liegt, ich glaube, 20 Jahre zurück. Da war ich bei einem Arzt, der hat traditionelle chinesische Medizin angewendet. Und in einem der Gespräche hat er dieses Buch erwähnt. Das ist das Buch der gewaltfreien Kommunikation, eine Sprache des Lebens von Marshall B. Rosenberg aus Amerika. Der ist ein Psychologe. Und der hatte das so angepriesen und dann habe ich es mir gekauft und dann habe ich es innerhalb von 2,5 Tagen gelesen, weil es mich so gefesselt hat und weil alles, was ich so an Ideen hatte, wie Leben oder Kommunikation oder Verbindung funktionieren kann, da auf so eine Resonanz getroffen ist. Also ich habe da vieles gefunden, wovon ich schon so eine Idee hatte, wie Leben gemeinsam funktionieren könnte. Und deswegen war ich da von Anfang an ziemlich begeistert. Mhm. Und es hat mich dann richtig gefesselt. Und ich war dann auch in München bei Ingrid Holler, das ist die Übersetzerin dieser Lektüre, und beim Andi Schmidbauer, da habe ich auch noch Weiterbildungen gemacht. Und das hat mich in eine Tiefe gebracht und in ein Verständnis, das für mein Leben auch grundlegend so einen anderen Point of View entwickelt. Mhm. Also ich habe einen anderen Point of View entwickelt. Auf Menschen, auf Beziehungen, auf Aktionen. Also es ist, ich werde nachher noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Da gibt es so Grundannahmen in der GfK und so war mein Start.
Okay. Also heißt du bist da drauf gestoßen und es hat dich total gecatcht und du hast dich dann immer mehr damit befasst. Und es war dann in dem Moment einfach für dich auch, um eben diese Perspektive auch mal anders einzunehmen und Dinge zu verstehen.
Ja.
Ja, vielleicht gehen wir einfach direkt mal rein, dass du mal erzählst, worum es dabei geht.
Ja, also es gibt so zwei Grundannahmen und mit denen möchte ich auch ganz gern starten. Es gibt so die Grundannahme in der GfK, dass egal was ein Mensch tut, er sich immer ein Bedürfnis erfüllt.
Mhm.
Und wenn wir das für uns akzeptieren, dass jedes Handeln und jedes Tun dazu dient, dem Leben des anderen dient, ein Bedürfnis zu erfüllen, dann entwickle ich ein wohlwollendes oder entwickelt die GfK ein wohlwollendes Menschenbild.
Mhm.
Weil was uns alle eint, ist, dass wir Bedürfnisse haben und die gleichen. Also wir alle möchten geliebt werden, wir alle brauchen Wertschätzung, Anerkennung, gesehen werden, Respekt, Wertschätzung. Und wenn man sich auf diesem kleinsten Nenner, wenn ich jetzt mal sage, das Bedürfnis wäre der kleinste Nenner, in einem Gespräch trifft, dann entsteht so eine Verbindung zwischen den Menschen, wo sich Lösungen von alleine anbieten, wenn man das in dieser Tiefe dann umsetzt. Bei der gewaltfreien Kommunikation gibt es so vier Schritte, die uns helfen, sich selbst zu regulieren oder Situationen auch besser zu verstehen oder in Lösungen zu kommen. Also einer der Schritte ist, der erste Schritt, das ist beobachten ohne bewerten.
Mhm.
Das ist etwas, was geübt werden muss und was man auch schulen muss für sich selber, seine Augen, seine Ohren schulen in Richtung etwas zu beobachten ohne zu bewerten. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir darin geübt sind, Situationen bewertend darzustellen. Das stützt uns auch. Das ist jetzt nichts Vorwurfsvolles, sondern das gibt uns Sicherheit. Und der zweite Punkt ist dann, dass ich in mir wahrnehme, was das in mir auslöst. Also diese Beobachtung. Und dann löst die in mir ein Gefühl aus. Und je mehr ich mich selber kenne und je mehr ich über mich weiß, desto mehr kann ich auch einen Gefühlswortschatz entwickeln, der mir die Verbindung zu meinem Bedürfnis erleichtert.
Mhm.
Also ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel Input ist.
Nein, super spannend.
Und es macht dann schon Sinn, sich so einen großen Gefühlswortschatz aufzubauen. Also nicht nur so im Sinne von mir geht's gut oder mir geht's schlecht, sondern ich bin inspiriert, ich bin aufgeregt, ich bin euphorisiert, wie auch immer. Und das hilft dann zu erkennen, okay, ist mein Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt? Die Gefühle, die wir spüren, sind der Kommunikator dafür zu sagen, sind meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt.
Mhm.
Und mein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, die hatte ich ja eben schon genannt, die sind dann so ein bisschen skalierbar. Zu erkennen, okay, heute geht es mir nicht gut, aber was ist denn los? Welches Bedürfnis ist denn gerade nicht bei mir erfüllt?
Mhm.
Und dadurch ist man so schlagkräftig, man wird so sehr effizient, weil man dann einen Beitrag leisten kann, dass es einem wieder besser geht oder jemanden bitten kann, einen Beitrag zu leisten. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die vier Schritte zurückkommen. Also der erste Schritt ist die Beobachtung ohne Bewertung. Der zweite Schritt ist zu erkennen, was das in mir auslöst, welches Gefühl. Der dritte Schritt ist dann zu erkennen, welches Bedürfnis ist erfüllt oder unerfüllt. Und der vierte Schritt wäre dann die Bitte, die ich an jemand richte, um einen Beitrag zu leisten, damit sich mein Bedürfnis erfüllen könnte. So ist das jetzt mal so in der Theorie. Und oftmals komme ich, wenn ich über die gewaltfreie Kommunikation spreche, komme ich oftmals in Situationen, wo Menschen sich schwer tun, das in ihr Leben zu übernehmen, weil da so ein Gedanke mitschwingt, dass das so eine Sprachkosmetik ist, wenn ich diese vier Schritte anwende und weil es manchmal nicht sehr natürlich klingen kann.
Mhm.
Das ist in der gewaltfreien Kommunikation, glaube ich, der größte Hinderungsgrund, das intensiver in sein Leben aufzunehmen. Aber es gibt ganz charmante Möglichkeiten, das trotzdem für sich zu nutzen und für sich, also daraus einen Mehrwert zu erzielen. Das gibt ganz charmante Möglichkeiten. Die habe ich vor allen Dingen beim Thomas Jendrich gelernt. Und deswegen bin ich da nach wie vor dabei, das in meinem Leben so gut es geht zu implementieren, sage ich jetzt mal. In der gewaltfreien Kommunikation geht es auch so ein bisschen darum, dass was möchte denn jeder Mensch? Und abgesehen davon, dass alle Menschen gerne bedingungslos geliebt werden möchten, möchten sie vor allen Dingen ein leichtes Leben. Also egal, was sonst ein Mensch möchte, er möchte auf jeden Fall ein leichtes Leben. Und im Hinblick auf die gewaltfreie Kommunikation ist es etwas, das das Leben leichter machen kann in der emotionalen Verarbeitung von Situationen. Weil wenn ich eine Situation mit Schuld belaste oder mit Bewertungen, dann ist die emotionale Verarbeitung sehr schwer. Dann komme ich davon nicht so frei. Wenn ich aber dadurch, dass ich sage, ich habe ein wohlwollendes Menschenbild, der andere erfüllt sich ein Bedürfnis und es kann auf sehr, sehr tragische Art und Weise sein, weil ihm vielleicht gerade nichts Besseres einfällt, weil er so geprägt ist, weil er in alten Mustern, also alte Muster noch lebt, die ihn unfrei machen und wo er nicht wählen kann zwischen ich möchte das eigentlich anders erleben oder ich gestehe dem anderen zu, dass der auch nur ein Bedürfnis erfüllt, dass ich dann in alten Mustern, in kindlich geprägten Mustern reagiere und dann so gar keine Wahl habe über das, wie ich fühlen will. Und wenn ich dem anderen, also wenn ich glaube, der andere ist der Auslöser für das, was ich fühle, dann gebe ich dem anderen enorm viel Macht über meine Gefühle. Und die Frage ist, will ich das? Nützt es dem Leben? Nützt es meinem Lebensziel? Nützt es, ein glückliches Leben zu haben? Und nochmal, um auf die Leichtigkeit zurückzukommen, wenn ich Klarheit habe, und Klarheit erreiche ich, indem ich empathisch mit dem anderen in Verbindung trete, um zu klären, was treibt den um? Wieso macht er das so? Was erfüllt er sich für ein Bedürfnis? Und wenn ich diese Klarheit erreicht habe, dann wird es für mich auch leicht, damit umzugehen. Also so zumindest aus meinen Lebenserfahrungen und aus den Coaching-Gesprächen, die ich schon hatte.
Ich finde es gerade total spannend. Eine Sache, die du gerade gesagt hast, ist, dass jeder so das Bedürfnis nach einem leichten Leben hat. Oftmals, ich glaube auch so als Außenstehender oder wenn man dann mal selber so Situationen reflektiert, wo man sich zum Beispiel unnötig irgendeinen Stress macht oder wo man Situationen oder Sachen größer macht, als sie eigentlich sind, macht man sich ja quasi das Leben schwerer, als es sein müsste. Was würdest du sagen, warum machen wir das, wenn wir alle eigentlich das Bedürfnis nach einem leichten Leben haben?
Aus einer Prägung heraus, ganz klar, das ist so impulsiv gesteuert. Das haben wir so gelernt, das gibt uns vielleicht Sicherheit. Damit erfüllen wir uns vielleicht Sicherheit. Wenn wir Situationen stärker erleben, als sie vielleicht sind, wir interpretieren vielleicht auch vieles. Also vieles unseres Leids, also Marsha Rosenberg sagt sogar, 90% unseres Leids entsteht durch Interpretationen. Und wenn du sagst, aus etwas Kleinem etwas Großes zu machen, das ist auch oftmals, wenn wir als Menschen an uns selber zweifeln. Also wenn ich einen Zweifel an meiner Person habe oder an dem, was ich tue und es gibt einen Auslöser im Außen, der das womöglich irgendwie bestätigen könnte, dann ist das natürlich Drama. Dann erleben wir das in einer Intensivität, die uns, also das ist ganz schrecklich für die Menschen. Und auch nur das kann in uns wirken, wo wir auch selber an uns zweifeln. Also wenn du jetzt zu mir sagst, oh, du hast aber nicht so schöne lilafarbene Haare, dann denke ich, okay, ich habe ja gar keine lilafarbenen Haare. Anscheinend hast du ein Problem mit deinen Augen. Wenn du aber jetzt zu mir sagst, ja, deine blonden Strähnen sehen jetzt nicht so gut aus, dann ist es ja so ein bisschen, entspricht der Wahrheit, ich habe blonde Strähnen. Ob ich jetzt glauben mag, dass es nicht gut aussieht, sei jetzt dahingestellt. Aber es ist so ein Kern der Wahrheit dabei, der mich, wo ich eine Möglichkeit hätte zu zweifeln an dem, was meine Haare, wie meine Haare aussehen. Also worauf ich hinaus will ist, mich kann nur etwas wirklich in der Tiefe treffen, wo ich in mir einen Zweifel spüre. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Teil der gewaltfreien Kommunikation. Das ist der Teil, der darüber spricht, dass man selbst empathisch mit sich umgehen soll. Also die eigene Entwicklung zu fördern im Sinne von, welche Bedürfnisse sind mir wichtig, was möchte ich in meinem Leben erfüllen und welche Möglichkeiten gibt es? Weil bei der Erfüllung der Bedürfnisse hast du wirklich, also du bist nicht nur auf einen Menschen angewiesen, auf einen Ort oder auf eine Aktion. Wenn du weißt, dass du ein Bedürfnis hast, nach Bewegung zum Beispiel, dann bist du nicht nur darauf angewiesen, dass du mit dem Fahrrad fährst, sondern du könntest laufen, kannst schwimmen gehen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und sich das offen zu halten, das ist so eine Möglichkeit von Freiheit und von Lebendigkeit. Und das ist auch einer der wichtigsten Beiträge der gewaltfreien Kommunikation, dass man lebendig bleibt. Also mit allem, was man fühlt, dass man im Glück lebendig ist, aber selbstverständlich auch in der Trauer oder in der Wut. Also man darf in der gewaltfreien Kommunikation alles spüren. Es wird nichts verharmlost oder in irgendeiner Art verniedlicht oder verkleinert, sondern du darfst spüren, was du spürst. Und du bringst es zum Ausdruck in einer klaren, effizienten Sprache. Und das ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie es dem anderen gerade geht. Dann ist es nicht so verwirrend mit Emotion und Handlung. Da bringen viele Leute was zusammen, was manchmal so wenig nützt. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade der erste Schritt, den du vorhin genannt hast, das erstmal wahrzunehmen, welches Bedürfnis da gerade vielleicht auch nicht befriedigt wird, dass das somit auch, stelle ich mir jetzt vor, für viele das Schwerste ist, weil ich musste da direkt dran denken, wenn man manchmal gefragt wird, wie geht's dir, dass man einfach so aus so einem Impuls gut sagt und dass dieses Gut oftmals, glaube ich, sehr undifferenziert ist und man vielleicht gar nicht so richtig drüber nachgedacht hat, wie geht's mir denn jetzt gerade? Und dass es, finde ich, glaube ich, oftmals auch so ist, dass man gerade so im Alltag auch mit den ganzen Reizen und so vielleicht gar nicht so sehr in Verbindung mit sich steht. Und fand es dann total spannend, was du gesagt hast, eben das erstmal wahrzunehmen. Fällt, glaube ich, vielen schon schwer. Wie geht's mir denn gerade? Und dann auch eben, wenn dann eben sowas kommt, wo ich sage, okay, die Person hat jetzt irgendwas gesagt, das hat mich irgendwie geärgert oder verletzt oder so und ich reagiere dann eben irgendwie auch dementsprechend.
Absolut.
Das fand ich aber total spannend, das dann so in dem Moment zu hinterfragen, warum reagiere ich denn jetzt so und was ist hier gerade eigentlich nicht so, wie ich es mir wünschen würde, was das auslöst. Und ich glaube, dass das, also ich kann mir vorstellen, dass das für sehr viele sehr auch heilsam sein kann, aber auch eine große Herausforderung, weil sich erstmal zu spüren, glaube ich, vielen auch gar nicht so einfach fällt.
Ich denke, dass das, wie gesagt, etwas wirklich ist, etwas ist, was geschult werden will. Also, wie geht's mir, wie fühle ich mich? Also auch meine Ohren und meine Augen zu schulen. Was löst in mir was aus? Also belastende Themen. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn, sich damit zu beschäftigen, damit man dann halt eine Wahlmöglichkeit hat, wie möchte ich denn in Zukunft darauf reagieren? Möchte ich immer die gleiche Situation gleich erleben? 50.000 Mal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein bisschen übertreibe. Oder möchte ich vielleicht eine Situation, die sich ähnelt, die Freiheit zu haben, zu sagen, nee, die möchte ich mal anders erleben. Und dann macht es Sinn zu sagen, welches Bedürfnis ist denn da nicht erfüllt? Und was kann ich denn dazu selber tun? Also selbstverantwortlich für meine Gefühle zu werden, das ist auch eine der herausforderndsten Gedanken und Umsetzungsstrategien, die die gewaltfreie Kommunikation uns mitgibt. So diese Freiheit, frei zu werden von dem, was um uns herum passiert und von dem, wie wir sonst üblicherweise reagieren, zu sagen, und jetzt möchte ich es mal gern anders versuchen, frei zu werden, zu entscheiden, was ist in mir, wie möchte ich damit in Zukunft umgehen.
Ich kann mir halt vorstellen, da gibt es ja dieses psychologische Phänomen, dass viele Menschen, die gerade zum Beispiel in einer ungesunden Beziehung sind oder die in einem Job feststecken, der sie unglücklich macht und sie nehmen das auch so wahr, also sie wissen, das macht sie nicht glücklich, dass es ja trotzdem so überlebenstechnisch natürlich sicherer ist, in einer gewohnten Situation zu bleiben, die vielleicht einem nicht gut tut, als jetzt da rauszugehen quasi, weil es einfach für unser Unterbewusstsein quasi eine Gefahr ist, in was Ungewohntes zu gehen. Und ich glaube, das ist auch manchmal so eine Sache, die sich aber bewusst zu machen, die da vielleicht hilft, diesen Schritt zu wagen, weil wie du jetzt gerade auch gesagt hast, man hat ja die Wahl zu entscheiden, da freier zu sein. Aber ich glaube, oder kann ich mir vorstellen, dass es in dieser ersten Instanz vielleicht braucht zu verstehen, okay, ich bleibe vielleicht in meinen Mustern, weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt. Das heißt aber nicht, dass es gut für mich ist.
Also wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch sich ein Bedürfnis erfüllt in dem, was er tut. Und wenn du jetzt diese Situation schilderst, dann erfüllt sich der Mensch vielleicht Sicherheit, richtig? Mhm. Dann erfüllt er sich das Bedürfnis nach Sicherheit. Und es scheint sehr stark zu sein, weil der Leidensdruck dann vielleicht schon groß ist, aber noch nicht groß genug, um mutig zu werden, sich etwas anderes zu erfüllen. Mhm. Und Sicherheit ist schon ein sehr starkes Bedürfnis. Also ich glaube, Menschen erleiden viel Leid, um sich das Bedürfnis Sicherheit erfüllen zu können oder zu wollen. Und ich bin auch der Meinung, wenn jetzt nicht jemand wirklich geschult ist in der GfK oder in anderen psychologischen Techniken, dass es immer Sinn macht, wenn es einem nicht gut geht, jemanden aufzusuchen, der mit einem das klärt. Mhm. Weil auch ich persönlich, also wenn ich jetzt selbstreflexiv mit mir umgehe, wenn ich eine Situation erlebe, die mich belastet, dann habe ich eine Methode, ich schreibe mir das auf. Und ich wende dann die GfK an und ich kriege da eine Klarheit. Und in der Regel löst sich das bei mir sehr gut auf. Mhm. Ganz am Anfang von meiner Ausbildung war ich da nicht sehr geschult drin. Und ich hatte so schwarze Flecken in meiner Wahrnehmung. Also das heißt, ich wollte das bei mir gar nicht sehen, was so wahr ist. Und dann ist es so wertvoll, wenn ich jemanden gegenüber habe, der mich da durchführt, um dann in eine Lösung zu kommen. Also ich habe dann, im Training selber hatte ich die Gelegenheit, über solche Themen mal zu sprechen und dann hatte ich jemand an der Hand, der mir dann auch dadurch eine Situation durchgeführt hat, wo ich gedacht habe, ah, krass, das hätte ich wahrscheinlich alleine gar nicht geschafft. Und deswegen ist so mein Appell, weil das ja manchmal auch so tabuisiert wird, wenn es jemandem nicht gut geht, dann ist es berechtigt, dann darf der fühlen, was er fühlt. Er hat alles Recht der Welt dazu, eine Situation zu erleben, wie er sie erlebt. Das Wichtige ist, dass er da wieder rauskommt. Mhm. Und wenn ihm das nicht alleine gelingt, dass er dann bitte, bitte irgendjemanden findet, der mit dem gemeinsam das bearbeitet und in eine Lösung geht, also in eine Strategie und in eine Therapie. Also ja, für mich ist es die gewaltfreie Kommunikation, aber es gibt ja ganz viele wunderbare Ideen und Möglichkeiten, emotionale Blockaden oder emotionale Störungen auch aufzulösen oder Gedankenmuster. Mhm. Also von daher, darf ich dich was fragen?
Ja, natürlich.
es ging ja darum, ganz am Anfang hast du gesagt, es ist so schwierig, etwas zu beobachten, ohne zu bewerten. Und jetzt mag ich dich ganz gern. Also ich würde das ganz kurz machen, aber ich möchte dich ganz gern entführen in eine Situation, ja, in der du mir schilderst, wie es dir geht. Also nichts Dramatisches, nur ein bisschen. Stell dir vor, du latschst zu einem Kaffee ein. Mhm. Und an dem Kaffeetisch, also du hast alles wunderbar gedeckt, du hast dir ganz viel Mühe gegeben. Und an dem Kaffeetisch sitzt jetzt deine Familie, dein Partner, deine Eltern und eine ganz wichtige Person. Also die Person ist so wichtig, da geht es wirklich um deine Existenz und du willst richtig gut an dem Tag dastehen. Mhm. Also das soll der Mittag soll perfekt laufen, da ist schon Kuchen gebacken, alles perfekt. Und alle sitzen am Tisch und jemand Nahestehender, ich sage es mal dein Partner, kippt eine Tasse Kaffee über die Hose von dieser wichtigen Person. Mhm. Ganz kurz, wie geht's dir?
Ich war wahrscheinlich sehr aufgelöst, weil man eben, wie du gesagt hast, das Gefühl hat, da hängt viel dran. Und man möchte ja, dass alles gut läuft. Und dann kommt was, was man nicht vorhergesehen hat. Und dann bringt es einen wahrscheinlich sehr schnell mal ins Wanken.
Ja, hast du da auch, gibt's da auch so ein bisschen ein Urteil in deinem Kopf?
Dem Partner gegenüber, der das... Ja. Ich glaube eher, also jetzt, wenn ich jetzt für mich spreche, ich glaube, bei mir wäre eher klar, dass so, warum musste das passieren? Aber ich glaube, dass bei mir dann nicht so ist, weil der macht es ja nicht mit Absicht.
Ja, ja, schön, dann bist du sehr reflektiert. Mhm. Und jetzt stell dir die gleiche Situation vor. Und jetzt tut diese ganz wichtige Person diesen Kaffee umschütten. Mhm. Und wie geht's dir jetzt dann damit?
Ich glaube ähnlich, aber was mir jetzt gerade, wenn ich kurz beim Experiment abbiegen darf, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich glaube, wenn ich den Kaffee umgeschüttet hätte, wäre ich nicht so verständnisvoll wie mit dem Partner oder der Person.
Okay.
Also da würde ich wahrscheinlich, ich würde es ja genauso wenig mit Absicht machen,
ja, genau.
Aber ich glaube, da würde ich sehr viel härter ins Gericht gehen und denken, Mensch, Madlena, warum hast du jetzt nicht besser drauf geachtet? Vielleicht ist es auch eine spannende Einsicht.
Also wieso ich diese Geschichte erzähle? Ich erzähle dir deswegen, weil ich finde, die veranschaulicht so sehr. Es ist ja genau die gleiche Situation passiert. Mhm. Aber dein Erleben ist völlig anders. Mhm. Warum? Also, und dann kommen wir zu der Antwort, weil die Situation, die du beobachtest, du anders bewertest. Mhm. Also wie du gesagt hast, du würdest mit dir selber sehr hart ins Gericht gehen und du würdest es vielleicht auch sehr schwer nehmen. Und bei der anderen Person würdest du vielleicht eher hilfsbereit reagieren und helfen wollen und sagen, oh je, das machen wir jetzt schnell sauber oder so. Also das ist so eins der Beispiele, die veranschaulichen kann, dass dein Erleben deine Verantwortung ist.
Mhm. Darf ich das vielleicht gerade mal jetzt versuchen aus dieser Perspektive mit dem Bedürfnis? Mhm. Weil da ist mir jetzt gerade gekommen, ich habe vielleicht in diesem Moment dieses Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel, dass ich sage, ich habe hier das alles jetzt hergerichtet und ich möchte, dass diese Person das anerkennt. Mhm. So, jetzt schütte ich den Kaffee um und gehe ja sehr hart mit mir ins Gericht, weil ich davon ausgehe, okay, jetzt habe ich alles versaut und ich bekomme diese Anerkennung nicht.
Ja.
Bei meinem Partner bin ich jetzt vielleicht total verständnisvoll und sag, hey, das war ja nicht mit Absicht und krieg ja vielleicht da auch wieder die Anerkennung, dass jemand sagt, hey, finde ich toll, dass du da jetzt nicht irgendwie ein Drama draus gemacht hast. Würdest du das so bestätigen?
Das würde ich so bestätigen, ja.
Finde ich total spannend. Also ich finde, das öffnet gerade so eine ganz andere Perspektive eben, wie du sagst, wie man mit gleichen Situationen oder auch mal mit sich oder anderen eigentlich umgeht und warum.
Und vor allen Dingen, weil Anerkennung nicht auf einem Weg nur funktioniert, sondern Anerkennung kann auf ganz viele Art und Weise spürbar werden. Mhm. Durch ganz viele Menschen, durch ganz viele Situationen. Und wenn Anerkennung so das Thema einer Person ist, dann kann man sich überlegen, wie kann ich denn dazu kommen, dass ich mich anerkennt und geliebt und geschätzt fühle.
Mhm.
Oftmals denkt man, das ist in so einer Abhängigkeit mit anderen Menschen. Also Anerkennung ist für mich nur spürbar. Es gibt so einen Gedanken oder so Ideen, dass ich mich nur anerkannt fühlen kann, wenn jemand anders ein Lob ausspricht oder wenn irgendjemand irgendwas Anerkennendes oder Wertschätzendes über mich sagt. Aber davon kann man sich frei machen.
Mhm.
Weil sich selber anzuerkennen ist eigentlich die Königslösung. Um frei zu werden und sich dass das Platz haben darf in den Gedanken, dass man selber anerkennt, was man schon selber geleistet hat, wie viel man an einem Tag, obwohl es einem vielleicht nicht gut gegangen ist, wie viel das dazu beigetragen hat, dass du ganz viel geleistet hast an dem Tag und dass das auch anerkannt wird von dir. Mhm. Anerkennen. Mhm. Und sich davon frei zu machen, von den anderen Menschen, dass die einen wertschätzen müssen. Also das ist so die Königsdisziplin, sage ich mal, und das gelingt uns sicher nicht so ganz einfach. Aber wenn das ein Thema wäre, dann wäre es auch eine Möglichkeit, sich jeden Abend so ein Dankestagebuch zu schreiben oder ein Anerkennungstagebuch, um in dieses Gefühl hineinzukommen. Es geht ja darum, unser Gehirn produziert bis zu 60.000 Gedanken am Tag und ganz viele davon sind nicht so hilfreich. Manche Gedanken oder manche Ideen, die das Gehirn produziert, sind wirklich Oscar-reif, aber die dienen nicht dem Leben. Mhm. Und das zu selektieren und zu sagen, ich mag aber schon sehen, was ich alles kann und wie gut ich in dem und dem Bereich bin. Und das wertschätze ich bei mir selber. Dann löst es, also es sind ja Botenstoffe im Kopf, also Botenstoffe, die lösen dann im Körper Hormone aus und die sorgen dafür, dass es dir gut geht. Und wenn dir dieser Zusammenhang mal klar geworden ist, dann bist du wirklich der Manager deiner Gefühle. Mhm. Und die gewaltfreie Kommunikation ist da so ein wichtiges Hilfsmittel dafür.
Ich würde gern nochmal zu dem Punkt zurückgehen kurz, wo du vorhin meintest, gerade wenn du zum Beispiel irgendwas Belastendes hast, wie du damit umgehst. Und wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe, dann wendest du die gewaltfreie Kommunikation in dem Moment nur für dich an. Also gar nicht für jemand anderen oder in Verbindung mit jemand anderem in der Kommunikation. Kannst du vielleicht erklären, wie das in dem Moment dann aussieht, wie du, wenn du jetzt die gewaltfreie Kommunikation in so einer Situation für dich anwendest?
Also ich schreibe es auf, ich fange an aufzuschreiben, wie geht's mir? Mhm. Und dann schreibe ich so ehrlich, wie es geht, auf, wie es mir geht. Und dann geht es so in diese Selbstempathie, in der ich dann anerkenne, mein Erleben empathisch anerkenne und sage, okay, das klingt so, als würde dich das ganz schön mitnehmen oder mich ganz schön mitnehmen und dich ganz schön belasten und dich dann auch traurig machen. Also ich versuche dann auch das Gefühl zu benennen, dass ich sage, ich bin traurig oder wütend oder unverstanden oder enttäuscht oder was auch immer ich dann fühlen mag. Und wenn ich dann das Gefühl schon benannt habe, dann ist es oftmals schon so, dass ich sage, okay, tatsächlich, ich fühle das und ich habe jedes Recht dazu, das so zu fühlen, weil mein Körper ist einfach so gestrickt. Mhm. Und jetzt ist der nächste Step zu sagen, okay, und welches Bedürfnis ist jetzt nicht erfüllt? Mhm. Und dann sage ich, okay, es geht mir um Zugehörigkeit, Gemeinschaft, gesehen werden, Verständnis. Wenn ich dann merke, da ist so eine Resonanz in mir, die dann anspringt, wo ich dann sage, ah ja, genau, darum geht's mir. Und der nächste Schritt, den ich dann mache, das ist dann die Bitte an mich selber. Also nicht an die andere Person, sondern an mich selber. Manchmal auch an die andere Person, also je nachdem, in welchem Kontext etwas geschieht. Aber auch die Bitte an mich selber zu sagen, okay, und was könnte ich jetzt tun, um mir hier zu helfen? Und in diesem Moment der Klarheit, die ich dann erlebe durch die Nennung meines Bedürfnisses, fallen mir auch Strategien ein, wie ich eine Situation lösen kann. Und das ist etwas ganz, das ist so ein Game Changer in dem Moment. Weil ich dann nicht mehr so festhalten muss an einer Lösungsstrategie, sondern in dem Moment, in dem ich erkenne, um welches Bedürfnis unerfüllt ist, fallen meinem Kopf ganz viele Lösungen ein. Also es ist, als würde der umschalten, als würde ich mich selber verstehen können und mich dann loslösen könnte von dem Schmerz in die Lösung rein. Mhm. So erlebe ich das.
Und würdest du sagen, dass es auch sowas ist, dass je öfter man das für sich praktiziert oder auch in der Kommunikation mit anderen, dass das wie so trainiert wird und ich dann vielleicht gar nicht mehr sagen muss, okay, ich muss jetzt hier erstmal oder ich schreibe das mir auf und dann kommt es irgendwann, sondern dass man da für sich auch dann irgendwann unterbewusster und schneller quasi erkennt, okay, da war jetzt dieses Bedürfnis oder dass das sich auch so irgendwann einprägt und manifestiert und dann auch zu so einer normalen Haltung und Herangehensweise wird?
Das wäre die Königslösung.
Okay.
Also so wie das, wie ich das vorhin gesagt habe, mit dieser, mit diesem, wie gehe ich mit mir selber um? Was denke ich über mich? Mag ich mich? Oder bin ich viel im Urteil über mich? So ist auch das etwas, was trainiert werden will oder Routinen braucht. Und wenn ich wohlwollend mit mir selber umgehe, wie ich das jetzt in so einem, in einem Prozess der Selbstempathie mache, dann kann sich das schon automatisieren.
Mhm.
Aber das braucht tatsächlich sehr viel Übung, würde ich sagen. Und in meinem Leben, also wenn es jetzt nicht so starke Triggerpunkte sind, in denen ich dann in eine emotionale, schwere Situation komme, dann gelingt es bei mir schon sehr automatisiert. Also ich lasse das bei dem anderen. Ich merke, okay, dem geht's gerade nicht gut. Okay, der ist gerade in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und das ist sein Erleben und ich erkenne das an. Und ich kann mir vorstellen, also das nennt sich ja Empathie, sich vorstellen zu können, was der andere gerade erlebt. Es geht gar nicht darum, dass ich das verstehe. Muss ich ja gar nicht verstehen. Es geht darum, dass ich akzeptiere und respektiere, dass es dem anderen mit dem, was er gerade erlebt, richtig, richtig schwer geht. Und in diesem Empathieprozess, den ich manchmal auch erlebe, also den ich auch erlebt habe in Coaching-Gesprächen, dass dieses sich völlig verstanden zu wissen und sich auch nicht bewertet oder mit irgendwelchen Ratschlägen in irgendeine Richtung zielen zu wollen, sondern dem anderen zugestehen, so wie du fühlst, das darfst du fühlen und das ist natürlich, da löst sich ganz, ganz viel.
Mhm.
Also das habe ich ganz, ganz oft erlebt, dass Menschen, wenn sie so in ihrem gesamten Schmerz verstanden werden oder empathisch ihnen zugestanden wird, dass sie das erleben dürfen, wie sie es erleben, dass dann sich ein neuer, also dass dann, das ist, kann auch so ein Gamechanger sein, dass sie dann in eine Erleichterung kommen und dann sagen, okay, und jetzt gehe ich, versuche ich eine andere Lösung oder ich versuche einen anderen Weg zu gehen, um es mir, damit es mir besser geht und auch Verantwortung für das zu übernehmen, wie es mir geht. Das sind so die ganz berührenden, verbindenden Momente mit einem Menschen, die mich auch sehr an der gewaltfreien Kommunikation fesseln, die ich sonst nirgends erlebe.
Mhm. Was da bei mir jetzt direkt aufgekommen ist, ich habe das auch schon öfter gesehen und gehört, dass wenn man zum Beispiel sich jemandem öffnet oder jemandem irgendwie was erzählt oder so, dass es dann hilfreich sein kann, so quasi zu fragen, möchtest du von mir, dass ich einfach nur zuhöre? Oder möchtest du, dass wir quasi eine Lösung finden?
Mhm.
Weil ich glaube, manchmal hat man ja vielleicht einfach das Bedürfnis, das mal auszusprechen und loszuwerden. Man möchte aber vielleicht in dem Moment gar nicht, dass der andere jetzt irgendwie einem einen Rat gibt oder so. Und das ist jetzt bei mir da direkt aufgeploppt, wo du gesagt hast, okay, ich nehme wahr, der anderen Person geht's schlecht. Und ich glaube, dass ich da auch so jemand bin, der dann so das Bedürfnis hätte, okay, ich muss der Person helfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht immer so der richtige Weg in dem Moment ist. Was würdest du da sagen?
Also dieser Lösungsdruck, der sich in so einem Moment ergibt, weil jeder Mensch einen Beitrag leisten möchte, dass es dem anderen besser geht, der ist auf jeden Fall da. Also auch bei mir. Auch in einem Coaching-Gespräch. Und es ist schwierig, dem nicht nachzugeben. Das ist schwierig, sondern dem anderen die Chance zu geben, selber eine Lösung zu finden.
Mhm.
Weil die Lösung, die ich anbiete, ist ja meine Lösung. Aber der andere hat vielleicht eine ganz andere Lösungsmöglichkeit. Und wenn ich dann meine nenne, dann ist der schon so ein bisschen in eine Richtung gesteuert. Der soll frei bleiben. Aber ich gebe dir völlig recht. Das ist absolut schwierig, das auszuhalten, wenn jemand etwas sehr Schweres erlebt hat, da nicht einen Ratschlag geben zu wollen. Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Also auch für mich nach wie vor. Und ich finde es total hilfreich, so wie du das gesagt hast, zu fragen, möchtest du das einfach jetzt alles mal erzählen? Und ich höre dir einfach zu. Oder möchtest du, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten? Mhm. Ja, dann ist ja schon alles geklärt.
Ja.
Dann ist der andere, dann weiß der, ich kann jetzt mal alles erzählen, was mir wehtut, was mich schmerzt, wo ich mal gehört werden will. Und am Ende kann er sagen, okay, und jetzt können wir vielleicht gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Mhm. Aber das ist oftmals entscheidend. Also ich erlebe das in so Situationen, wenn Frauen Männern etwas erzählen. Also bitte nicht, dass ich in so ein Klischee fallen will. Mhm. Das ist manchmal in Beziehungen so, dass Männer ganz gern, ganz schnell eine Lösung wollen. Und ich glaube, das machen die, weil die so eine Wirksamkeit spüren wollen, weil die dann in der Situation nicht wissen, was jetzt die richtige Handlung ist oder das was jetzt gebraucht wird. Und dass die dann, um sich zu erleichtern, die erfüllen sich ja dann auch was, so eine schnelle Lösung anbieten oder einen Ratschlag oder so. Also je nachdem. Und Frauen, die bei mir schon waren und das dann manchmal angesprochen haben, dann gesagt haben, aber ich möchte es eigentlich nur erzählen. Mhm. Ich möchte nur erzählen, wie mein Tag war und dass ich mich über den Chef geärgert habe oder über meine Kollegin, über die Kinder, keine Ahnung. Und wenn man dann voranstellt, dass man sagt, okay, du, ich mag das einfach nur erzählen und wir brauchen gar keine Lösung, dann kann das so nützlich sein, damit beide aus dieser Verantwortung rauskommen, auch die zuhörende Person, da eine Lösung anzubieten oder für eine Erleichterung zu sorgen, sondern einfach das erzählt zu bekommen, ist schon die Erleichterung oder zuzuhören.
Ich glaube auch, weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, dass ja eben, wenn ich jetzt was erzähle und die zuhörende Person, also ich habe dann das Bedürfnis, das zu teilen, und die zuhörende Person, wie du vorhin gesagt hast, hat ja dann wahrscheinlich das Bedürfnis, eben wirksam zu sein quasi oder zu helfen. Mhm. Und dann habe ich jetzt so drüber nachgedacht, dass ja beide hier ein Bedürfnis haben. Und wenn die Person jetzt sagt, okay, ich höre jetzt einfach nur zu, dann muss die ja quasi ihr Bedürfnis hinten anstellen. Mhm. Und da habe ich mich dann gefragt eben, ob das in so einer Situation in Ordnung ist, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt da mein Bedürfnis zurück. Und dann fand ich jetzt, was du gesagt hast, wenn man als erzählende Person vorher sagt, hey, ich möchte jetzt gar keine Lösung, dann mindert das vielleicht bei der anderen Person auch dieses Bedürfnis, weil die weiß, okay, ich brauche hier jetzt nicht helfen, sondern es reicht, dass ich einfach da bin.
Absolut richtig.
Absolut total richtig. Schön.
Absolut richtig. Und wenn ich habe eine Freundin, mit der habe ich gemeinsam diese Weiterbildung gemacht, die Heike Leichenauer. Und wenn es etwas gibt, wo ich denke, das muss ich jetzt besprechen, nochmal mit jemandem, der so ein bisschen außerhalb steht, dann ist sie die Person. Und wenn ich mit ihr spreche, und das geschieht im beiderseitigen Einvernehmen, dann heißt es so, du, ich brauche einfach mal dein Ohr. Mhm. Und keine Lösung. Mhm. Nur dein Ohr. Und im Gespräch kann es sein, dass dann sich so eine Lösung anbietet, die man dann gemeinsam entwickelt, aber nur ein Ohr. Das ist so, so wertvoll, zu wissen, dass es irgendjemand gibt, dem man sich anvertrauen kann, wo man weiß, das bleibt bei der Person und wo man alles erzählen darf, was in einem gerade so lebendig ist.
Ich finde das gerade auch voll befreiend, weil wenn wir jetzt mal zu dem Beispiel zurückgehen, eben mit ich hatte zum Beispiel einen anstrengenden Tag oder der Chef hat mich geärgert oder irgendwie sowas. Und ich erzähle das jetzt und die andere Person hat das Bedürfnis und kommt dann mit einer Lösung. Dann habe ich ja auch wieder das Gefühl, okay, der gibt sich jetzt Mühe und dann muss man da jetzt vielleicht auch drauf eingehen. Und dabei bin ich eigentlich so platt von dem Tag, ich wollte das jetzt loswerden und möchte mich vielleicht gar nicht damit auseinandersetzen, wie könnte man da jetzt eine Lösung finden, sondern möchte jetzt einfach das erzählen, das loslassen und es gut sein lassen. Und deswegen finde ich das, glaube ich, so befreiend, wenn das einfach so klar kommuniziert ist, wir brauchen hier keine Lösung finden, weil man sich dann auch nicht in so eine Situation begibt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich das quasi schuldig, dass ich dann aber auch drauf eingehe, obwohl ich vielleicht selber gerade die Kapazität dafür gar nicht habe.
Mhm, völlig richtig, ja. Und es ist so wertvoll, wenn man das voranstellt. Mhm. Also wenn man sich bewusst ist, wie Kommunikation funktioniert, wie Menschen auch verarbeiten müssen, also über die Sprache verarbeiten wir ja auch Dinge, die wir erleben. Und sobald wir darüber sprechen, externalisieren wir ja das, also wir sind nicht mehr das Gefühl, wir haben ein Gefühl. Mhm. Und dieses Externalisieren geschieht durch die Sprache. Und wenn ich jemand habe, der mir zuhört, dann kann ich mich von dem Gefühl schon befreien. Mhm. Also zumindest etwas weicher werden oder es etwas nicht mehr so schwer erleben. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch kennst. Und das ist dann so hilfreich. Und alleine das Zuhören ist dann schon so ein wertvolles Werkzeug, das dem anderen hilft, über sich selber zu reflektieren, über den Tag zu reflektieren, über seine Gefühle zu reflektieren. Und es braucht noch gar nicht irgendeine Aktion. Mhm.
Ja, und ich finde auch dieses Voranstellen, eben das klar abzustecken, schafft ja, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Klarheit. Mhm. Und das finde ich sowas, also ich komme ja aus der Kommunikationswissenschaft, ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, mein Studium, aber da ist mir auch ganz stark hängen geblieben, so dieses Sender-Empfänger-Modell und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass Kommunikation so gelingt, wie man es vielleicht als Sender halt auch vorgesehen hat und wie viel da auf dem Weg mit sozialen Dispositionen oder eben Prägungen ja eigentlich beeinflusst. Und ich musste da vorhin auch, ich meine, es ist Friedemann Schulz von Thun, der diese vier Ebenen des Hörens, höre ich jetzt einfach auf der inhaltlichen Ebene, höre ich auf der Beziehungsebene, höre ich auf der Appellebene. Also mir ist da so ein Beispiel hängen geblieben, wenn man zum anderen sagt, die Ampel ist grün. Mhm. Dann ist es auf der inhaltlichen Ebene einfach mal eine Beobachtung, die Ampel ist grün. Es kann aber auch auf der Beziehungsebene sein, dem anderen geht's jetzt schon wieder nicht schnell genug. Oder auf der Appellebene, fahr doch. Und ich finde, wenn man sich das mal bewusst macht, wie, und deswegen sind das ja auch so Sachen zum Beispiel über WhatsApp oder so, wie so viel scheitert, weil es einfach schon in direkter Kommunikation schwer ist, dass das, was ich senden möchte, beim Empfänger auch so ankommt. Mhm. Und da würde mich tatsächlich interessieren, dieses Wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich hier, das findet ja einmal bei mir statt als Sender und einmal beim Empfänger. Würdest du jetzt sagen, dass es da wichtig ist, dass ich das wahrnehme in meiner Senderposition und auch in der des Empfängers? Oder dass es eher halt in erster Instanz wichtig ist, dass das jeder für sich? Also weißt du, was ich meine? Wenn du vorhin gesagt hast, manchmal nehme ich im Gespräch dann wahr, wie es dem anderen geht. Spielt es auch eine Rolle, nicht nur bei sich hinzuhören, sondern auch beim anderen?
Es kommt darauf an, was ich jetzt gerade umsetzen möchte. Also wenn ich jetzt den anderen verstehe, also in der GfK und auch ich bin der Meinung, wenn ich nicht erstmal bei mir selbst empathisch unterwegs bin, keine Chance, den anderen zu verstehen. Keine Chance. Das glaube ich nicht, dass das gelingen kann. Also der erste Step ist einfach, mir selbst Empathie zu geben, zu verstehen, Klarheit zu schaffen. Und sobald das gelungen ist, dann kann ich dem anderen empathisch zuhören. Und was in der GfK auch immer mal wieder genannt wird oder was auch Sinn macht, ist, wenn ich merke, ich sage etwas und jemand reagiert darauf untypisch, dass ich dann frage, was hast du jetzt gerade von mir gehört? Wie ist denn das jetzt gerade bei dir angekommen? Magst du mir mal gerade sagen, was das bei dir ausgelöst hat? Sich so zurückzuversichern, ist das jetzt das, was ich wollte oder nicht? Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe das so und so verstanden und du merkst, das war gar nicht meine Absicht, dass das so verstanden wird. Und ich das klargestellt habe, indem ich dem anderen die Möglichkeit gebe, zu erklären, was er jetzt da gerade versteht oder erlebt, dann habe ich die super Chance, das klarzustellen und zu sagen, dann muss ich es anders formulieren, weil die Macht der Worte, die ist ja in dem Fall enorm. Und dann das nochmal nachzusteuern und nachzujustieren und zu sagen, ich habe es eigentlich so und so gemeint. Also dann liegt ja da der andere hat auf einem anderen Ohr, sage ich jetzt mal, das gehört, als Vorwurf oder als Appell oder was auch immer. Wenn du das mit der grünen Ampel sagst, dann sagt, denkt der andere, so wie du es gesagt hast, es geht nicht zu schnell, dann hört er sowas wie einen Vorwurf. Mhm. Und das dann nochmal nachzujustieren, das ist total erleichternd in der Kommunikation. Mhm. Und ich erlebe in der GfK, also wenn ich dieses wohlwollende Menschenbild habe und wenn ich dann so gezielt nachfrage und immer mit diesem liebevollen Blick auf die Menschen, dass es manche sehr, wie soll ich sagen, leichte Möglichkeiten gibt, in die Kommunikation zu gehen. Also auch etwas Spaßiges, also sage ich jetzt mal, dass man einfach so auch manche Situationen in dem Moment, in dem man etwas klärt, dass das auch einen sehr witzigen Anteil haben kann, ohne das nicht ernst zu nehmen zu wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Mann sagt zu mir, er hat jetzt den Geschirrspüler ausgeräumt und ich sage dann, magst du dafür Wertschätzung? Dann sage ich, super gemacht. Dann kann ich im Nachgang, also dann ist die Situation schon sehr locker, und dann kann ich im Nachgang sagen, ich würde in Zukunft auch kommentieren, was ich so den ganzen Tag mache. Ist das für dich in Ordnung? Wenn ich den Müll rausbringe, wenn ich die Betten mache, wenn ich und wenn ich dann Wertschätzung brauche, würde ich es dir sagen. Mhm. Passt es für dich? Also solche Elemente gibt es relativ häufig. Und wenn man da geschult ist in diesem Bereich, dann gibt es das ganz oft. Also es gab schon, wenn ich irgendwie gekocht habe und ich gedacht habe, boah, also jetzt brauche ich mal eine Runde Anerkennung, dass ich mich hier abgehetzt habe vom Geschäft und eingekauft und noch gekocht. Und dann kann ich das zum Ausdruck bringen. Mhm. Dann kann ich sagen, also die Bitte äußern, hat es euch jetzt geschmeckt, war es jetzt gut, seid ihr zufrieden? Ja? Und dann sage ich, ich brauche jetzt echt sowas wie Anerkennung und Wertschätzung. Also ihr könnt mir gerne auf die Schulter klopfen oder was Nettes sagen. Das brauche ich jetzt einfach. Und diese Art der Kommunikation kann schon sehr witzig sein, ohne dass es den anderen irgendwie überfordert, sondern indem ich sage, okay, was brauche ich jetzt und wie komme ich zu dem, was ich brauche? Und der andere dann in der Summe, wenn ich das so nachfrage, wie ich das mache, dann auch gerne erfüllt. Mhm.
Finde ich gerade total spannend, weil ich finde, dass das jetzt eine komplett andere Perspektive ist als das Beispiel. Vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet. Wenn man so sagt, ich hätte gern zum Beispiel, dass mein Partner mir Blumen bringt. Ich möchte es aber nicht sagen, weil ich will ja, dass es von ihm kommt. Und wenn ich das sage, dann ist es ja quasi nicht mehr so, dass er sich da Gedanken gemacht hat und es eine Geste ist, sondern ich habe das ja quasi eben in den Kopf gelegt. Aber auf der anderen Seite wäre jetzt ja deine Perspektive, wenn ich dieses Bedürfnis habe, dann kann ich das ja auch äußern. Und ja, würdest du sagen, das befriedigt das Bedürfnis dann genauso? Oder was denkst du, warum diese Situation so entsteht, dass man sagt, ich möchte aber nicht das sagen müssen?
Ich denke, wenn man in diesen Bereich geht, also diese stille Erwartungshaltung, ich glaube, das hindert viel, viel Lebendigkeit in Beziehungen und viel, also das hindert in Beziehungen auch so diese Gemeinsamkeit und diesen liebevollen Umgang kann dafür hinderlich sein, weil diese stille Erwartungshaltung von mir ist, der muss ja genau wissen, was ich brauche, damit ich mich geliebt fühle. Mhm. Jetzt, liebe Madlena, jetzt frage ich dich, was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Also du musst es jetzt gar nicht so spontan beantworten, aber ich frage das oftmals im Coaching, was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Und oftmals kommt da erstmal nichts. Okay, wenn ich schon selber nicht weiß, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen, dann viel Spaß, lieber Partner, bei der Erfüllung der Aufgabe, etwas zu tun, damit ich mich geliebt fühle. Also es ist, das Wichtigste ist, wodurch fühle ich mich geliebt? Oder was macht mich glücklich? Mhm. Und wenn ich das für mich erkenne, dann kann ich doch, also in einer Beziehung, so einen Wunsch äußern. Also ich kann zum Beispiel meinen Mann auch fragen, was kann ich tun, damit du dich geliebt fühlst? Mhm. Das frage ich, habe ich gefragt. Dann gutes Essen oder gemeinsam weggehen oder was er auch immer sagt. Und umgekehrt kann ich auch sagen, interessiert es dich eigentlich, was du tun könntest, damit ich mich geliebt fühle? Und in der Regel kommt da immer so ein lächelndes, okay, ja, sag mal. Und dann sage ich, boah, ich fände es richtig cool, wenn du mir, keine Ahnung, alle paar Wochen mal einen Strauß vorbeibringst, überraschend. Da fühle ich mich richtig geliebt. Und der andere ist vielleicht sogar dankbar und sagt, endlich habe ich jetzt eine machbare Handlung, mit der ich zeigen kann, dass mir an dem anderen was liegt. Mhm. Also so ist jetzt halt mein Ansatz.
Mhm. Finde ich total schön.
Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass der andere wissen muss, was ich brauche, ich weiß nicht, da habe ich in meinem Leben nicht viel gute Erfahrungen gemacht.
Ja, und ich glaube, man hat dann halt auch so eine Erwartungshaltung, die der andere meistens wahrscheinlich gar nicht erfüllen kann, weil wie du sagst, man weiß es ja selber nicht. Heißt, für den ist es ja quasi wie ein Sechser im Lotto, das dann rauszufinden. Und man programmiert sich die Enttäuschung quasi selber ja vor, wenn man diese Erwartungshaltung hat, ohne dem anderen vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Wie kannst du mir denn eine Freude machen?
Und man bürdet dem anderen ja auch was auf. Mhm. Also finde ich. Weil es geht ja um meine Gefühle. Und ich will ja selbstverantwortlich sein für meine Gefühle. Also der andere hat gar keine Macht. Also ich möchte frei sein zu fühlen. Und ich möchte dem anderen jetzt nicht die Macht geben, darüber zu entscheiden, wie ich fühle. Das kann ich nicht immer ausschließen, weil ich getriggert werde, keine Frage. Mhm. Aber trotzdem übernehme ich wieder das Ruder und sage, okay, wenn ich das brauche, dann kann ich doch darum fragen. Und der andere kann ja oder nein sagen. Ich stelle ja keine Forderung auf. Mhm. Und ich sage, es würde bei mir das Gefühl von Liebe erfüllen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, solange das freiwillig geschieht, ist eine Grundannahme der GfK, trägt jeder Mensch gerne dazu bei, das Leben eines anderen zu bereichern. Sobald da aber nur so ein bisschen Druck ist, wird das nicht gut funktionieren. Und dieser Freiwilligkeitsaspekt, also Rosenberg hat mal so eine Umfrage gemacht, der war ja in vielen Krisengebieten unterwegs und der hat mal eine Umfrage gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man das Leid eines anderen Menschen erleichtert. Das hat er also überall auf der Welt hat er diese Frage gestellt und überall auf der Welt hat er zur Antwort bekommen, das ist ein ganz großartiges Gefühl und anscheinend noch großartiger als verliebt zu sein. Aber nur, wenn man selber entscheiden darf, dass man einen Beitrag leistet. Sobald Druck da ist oder eine Erwartungshaltung, ist dieses Gefühl nicht mehr so großartig.
Spannend. Ja, was bei mir jetzt nämlich auch gerade aufgekommen ist, du hast das Wort getriggert verwendet. Und ich muss sagen, ich finde die übermäßige Verwendung gerade auf Social Media und so, wo bei allem Triggerwarnung und so vorangestellt wird, dem stehe ich sehr kritisch gegenüber. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich ein Trigger im Endeffekt, wenn jetzt gerade in der Kommunikation, also ein Trigger ist ja ein Auslöser im Endeffekt, wenn das bei mir zum Beispiel ein altes Muster auslöst oder irgendwelche Glaubenssätze oder wenn ich irgendwelche Prägungen, Traumata, irgendwie was habe. Und was ich mich da jetzt frage, also ich denke mal, jeder, der das kennt, auch so, gerade wenn man solche Trigger hat oder Prägungen und zum Beispiel in einer hitzigen Diskussion ist oder in einem Streit oder so und man merkt dann, es gab diesen Trigger, dann ist man ja in einer Erregungslage, aus der man eigentlich gar nicht mehr oftmals wertschätzend kommunizieren kann, stelle ich jetzt mal die Behauptung auf. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, dass mit der gewaltfreien Kommunikation, wie siehst du das, wenn so ein Trigger stattgefunden hat, ist man da in der Lage, darauf zugreifen zu können?
Also das Wichtigste ist, dass man es erstmal merkt. Also dass man irgendwie die körperliche Situation merkt, dass es einen eng macht. Keine Ahnung, man schwitzt oder irgendetwas am Körper sich verändert, dass man vielleicht die Schultern zusammennimmt, wie auch immer, oder der Magen. Und dieses Erkennen ist schon hilfreich, sich dann aus diesem alten Muster herauszubewegen. Mhm. Und zu sagen, okay, das hat mir jetzt wehgetan oder das triggert mich oder wie auch immer. Und dann so ein bisschen so ein SOS-Plan im Kopf zu haben. Was kann ich denn in solchen Momenten tun? Und meine Methode oder auch die, wo ich gelernt habe, um wieder auf mein Großhirn zugreifen zu können, also wenn ich getriggert bin, wenn ich gestresst bin, dann habe ich nur Zugriff auf mein Kleinhirn. Mhm. Also davonlaufen, totstellen, draufschlagen, das sind die einzigsten Handlungsmöglichkeiten, die ich habe. Mhm. Und wenn ich mich entscheide, ich möchte nicht mehr so impulsiv und so unreguliert reagieren, dann muss ich dafür sorgen, dass ich aus meinem Kleinhirn rauskomme. Und wie kann ich das? Entweder ich gehe aus der Situation raus, ich sage, boah, ich brauche jetzt einen Moment für mich. Verlass den Raum, geh in einen anderen Raum. Ich atme durch, ich gehe aufs Klo, ich zähle auf 10. Alles, was dazu beiträgt, mich wieder in mein Großhirn zu begeben, damit ich meine ganzen anderen Strategien abrufen kann, ist dafür hilfreich. Das wird dir, also ich glaube, vielleicht gelingt es jemandem, der sehr meditativ unterwegs ist, sich immer so zu kontrollieren. Aber ich kann das nicht. Ich kenne jetzt auch niemanden, der das kann. Aber es ist ja gar nicht so schlimm, solange ich weiß, wie ich mir helfen kann. Mhm. Und wenn ich das spüre, dann merke ich, okay, was mache ich jetzt? Und dann sage ich, okay, ich gehe vielleicht aus der Situation raus oder ich kommuniziere auch. Es gibt auch Situationen, die mich überfordern, wo ich dann sage, boah, ich merke, jetzt geht es mir nicht mehr so ganz gut und ich möchte gern eine Lösung, wo ich in meiner gesamten Kraft bin. Mhm. Und in der bin ich jetzt nicht mehr. Ich bitte dich darum, das jetzt zu verschieben. Weil ich, wenn wir das lösen möchten, möchte ich in meiner gesamten Kraft sein und ich möchte da auch nicht so angespannt sein und nervös oder aufgeregt, sondern ich möchte das in Ruhe lösen und ich möchte dich bitten, dass wir das auf nächsten Donnerstag 14 Uhr verschieben. Mhm. Weil die Sache ist mir so wichtig und ich möchte da eine Lösung, die für uns beide tragbar ist. Solche Situationen kann man so in eine Lösung bringen oder zumindest sich darüber zu regulieren, dass man nicht impulsiv steuert, sondern Verantwortung für sich und seine Gefühle übernimmt, aber auch Verantwortung für das, was man sagt. Mhm. Also man kennt sich ja vielleicht auch und man weiß, okay, wenn eine oder andere Situation auftaucht, dann kann man vielleicht Dinge sagen, die man sich im Nachhinein wieder verzeihen muss. Mhm. Oder wo man viel Arbeit hat, das dem anderen zu erklären.
Ja.
Weil man sagt, da muss man jetzt ganz viel aufräumen und der andere hat es vielleicht jetzt in den falschen Hals gekriegt. Aber das braucht schon auch viel Bewusstsein und auch diesen bekennenden Willen, ich möchte das anders erleben. Und ich möchte respektvoll und wertschätzend auch im Konflikt bleiben. Und das, wenn ich das will, also wenn dieser Wunsch da ist oder dieser Gedanke, dann habe ich bestimmt auch die Kraft, diesem Druck nicht nachzugeben und zu sagen, jetzt muss ich da draufschlagen, dem muss ich jetzt erstmal sagen, dass der völlig im Unrecht ist und ich muss dem jetzt auch wehtun, weil ich weiß, da habe ich nachher richtig viel Arbeit. Mhm. Und es führt nicht zu dem Ziel, das ich eigentlich möchte.
Finde ich total spannend. Auch das war mir tatsächlich auch nicht bewusst, dass man dann eben nur Zugriff aufs Kleinhirn hat. Und das, also ich finde, man kennt es. Und ich glaube, manchmal macht man das auch intuitiv, dass man vielleicht mal sagt, ich muss mal aus der Situation raus oder irgendwie. Aber sich das, glaube ich, bewusst zu machen, ich habe gar nicht Zugriff. Und ich habe gerade gar nicht die Möglichkeiten und die Kapazitäten, oder wir haben die gar nicht, das jetzt auf einer lösungsorientierten und einer wertschätzenden Ebene zu klären. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass das auch sehr viel eben ändert, was mich interessieren würde. Ich hatte schon so Diskussionen mit Personen, wo es so darum ging, dass zum Beispiel die andere Person einen Witz zum Beispiel über den Körper oder über das Aussehen gemacht hat, was ich in dem Moment total unangebracht und verletzend fand. Und wenn ich darauf hingewiesen habe, hey, ich finde das nicht witzig Und dann kam so, ja, hä, aber das war doch nur ein Spaß und so. Und man merkt so, okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du das jetzt böswillig gemacht hast. Aber da ist auch gar kein Verständnis dafür, dass nur, weil du das vielleicht als Spaß gemeint hast, es nicht als Spaß ankommt. Und da gar keine Einsicht stattfindet, würde mich interessieren, wie du jetzt damit umgehst, wenn du mit jemandem kommunizierst, wo du merkst, diese Reflexion, die du ja auch meintest, die sehr wichtig ist, sich auch mal zu reflektieren, die fehlt. Und da ist auch keine Bereitschaft. Wie du da dann in der Kommunikation mit so Personen umgehst.
Das ist die Regel.
Ja, leider.
Also wenige Menschen interessieren sich für Kommunikation oder auch für Selbstregulierung. Also was heißt wenige? Also ja, also die häufigsten Menschen oder die meisten Menschen leben so, wie sie leben, ohne das zu reflektieren. Und in der Regel treffe ich auf solche Menschen. Mhm. Also ob das jetzt in meinem Berufsumfeld ist oder wo auch immer. Und ich habe ja immer dieses wohlwollende Menschenbild im Kopf. Mhm. Und ich weiß, okay, der erfüllt sich ein Bedürfnis, vielleicht auf tragische Art und Weise, zu Lasten einer anderen Person oder was auch immer. Und wenn ich mich entscheide, da etwas sagen zu wollen, weil ich sage, das finde ich jetzt nicht ganz passend oder ich möchte da vielleicht auch so den Blick weiten, dass man ein wenig sensibler mit manchen Themen umgeht, dann ist es oftmals schwierig, in dieser Aktion das anzusprechen. Mhm. Wenn das häufiger vorkommt, würde ich vielleicht versuchen, mit der Person das mal in Ruhe anzusprechen und dann zu sagen, ja, ich merke, dass du über manche Themen, dass du darüber Witze machst und ich kann verstehen, dass das für dich vielleicht ein leichtes Thema ist, um in einen Spaß zu kommen oder in eine Freude. Und gleichzeitig merke ich in mir, dass das bei mir auf so einen Widerwillen stößt. Und ich möchte einfach gern das dir auch mal spiegeln, wie es mir damit geht. Und dann hörst du ja. Und dann kann ich fragen, magst du das mal hören? Mhm. Und dann kann der sagen, ja oder nein. Mhm. Und dann, wenn der sagt, ja, dann sage ich, also mir geht es auch darum, dass man so respektvoll und dass man auch die Würde des anderen nicht aus dem Blick verliert, dass es bestimmt viele Menschen gibt, die gern, wenn sie übergewichtig sein sollten, gern abnehmen, aber es ist wirklich schwierig und das muss man schon auch wertschätzen, dass das ein Thema ist, das irgendwie never endet und dass man sich darüber vielleicht mit passenderweise ein Urteil erlauben darf, weil man ja gar nicht weiß, wie geht's denn dem, was erlebt der gerade, was hat der für ein Leben? Ja, und dann wäre es mir ganz recht, dass du vielleicht auf solche Themen oder auf solche Situationen sensibler reagieren würdest und auch dem anderen zugestehst, das ist ja seine Würde, die da auch Schaden nehmen könnte. Also ich glaube, ich würde das so angehen, wenn ich in so eine Situation komme, wo ich sage, das hat jetzt Überhand genommen, das möchte ich jetzt mal ansprechen, weil sonst fühle ich mich vielleicht auch nicht mehr ganz wohl in dieser Gemeinschaft oder in der Gruppe. Und dem anderen ist es vielleicht gar nicht klar. Vielleicht hilft es dem anderen auch zu sagen, okay, ja, wenn man das natürlich so betrachtet, aber das ganz Wichtige, Madlena, ist, dass der andere keinen Vorwurf hört. Weil der wird dann in die Rechtfertigungsposition gehen. Und dann, der braucht sich nicht rechtfertigen. Das war seine Methode im Moment, so dafür zu sorgen, dass vielleicht wegen Lockerheit und Spaß irgendwie unter die Leute gebracht wird. Und dass er dann versteht, aber du findest ihn ja witzig, aber er hat ja vielleicht auch ganz andere tolle Methoden, dafür zu sorgen, dass die Leute locker drauf sind und dass es spaßig zugeht und dass du das Vertrauen da in ihn hast, dass ihm das auch mit anderen Themen bestimmt super gelingen wird. Also, ja.
Ja,
und das stelle ich auch oft voraus, wenn ich in so ein Gespräch gehe, dann sage ich ganz oft, ich möchte was ansprechen und es ist mir ganz wichtig, in dem Moment, in dem du einen Vorwurf hörst, heb die Hand, zeig rote Flaggen, mach irgendwas, weil ich will hier niemandem einen Vorwurf machen. Mhm. Ich will hier nur etwas ansprechen, was mich betrifft und wie ich etwas erlebe. Und ich möchte da eine Bitte an dich richten.
So. Ja, finde ich total inspirierend. Weil das, glaube ich, auch viel Stärke und Selbstreflexion braucht, eben so wohlwollend zu bleiben und dieses Wohlwollen auch immer sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn man irgendwie verletzt ist oder eben das Verhalten von einer anderen Person nicht gut findet. Und deswegen also finde ich gerade sehr eine sehr inspirierende Perspektive. Was mich interessieren würde, jetzt heißt es ja gewaltfreie Kommunikation. Kannst du erklären, worin sich in der Kommunikation, die der entgegensteht, diese Gewalt zeigt? Oder ja, also verstehst du die?
Ich verstehe deine Frage. Also über diesen Begriff gewaltfrei wird oft diskutiert und es erschwert auch den Zugang zu den Menschen, weil die meisten Menschen sagen, sie kommunizieren nicht gewaltvoll. Mhm. Weil die Frage ist, was ist gewaltvoll und was ist gewaltfrei? Ich betrachte Gewaltfreiheit, indem ich nicht im Urteil bin. Sobald ich im Urteil bin, löse ich in mir ein Gefühl aus und auch in dem anderen, das wenig dienlich ist. Und in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja schlussendlich nur darum, es geht darum, urteilsfrei eine Situation zu beleuchten und neue Ideen oder Strategien zu finden, wie das Bedürfnis, die sich die Parteien erfüllen, auf dem bisherigen Weg anders erfüllen können. Ja, also ich verstehe, dass das oftmals auf so einen Widerstand stößt mit dem Wort Gewalt. Es impliziert auch, dass andere Menschen gewaltvoll sprechen würden. Aber in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja auch um dieses Bewusstsein, was meine Worte auslösen können. Mhm. Und wenn ich spreche, dann können die ja oft auch beim anderen was auslösen, womit es ihm sehr schlecht geht. Und in dieser Verantwortung ist die gewaltfreie Kommunikation, dass ich ja auch dafür verantwortlich bin, was ich sage und wie ich etwas sage. Und dass ich mir völlig bewusst bin über die Macht der Worte. Und das ist vielleicht so dieser Unterschied zwischen dem, wenn ich jetzt, also herkömmlich ist jetzt vielleicht etwas merkwürdig, aber wenn ich jetzt nicht in dieser gewaltfreien Kommunikation unterwegs bin. Und natürlich, ich spreche auch völlig so wie jeder andere. Das ist ja jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt andere Wortmuster nutze oder andere Satzstellungen. Ich nutze das nur, wenn ich in einem Konflikt bin oder wenn ich in einer Situation bin, die ich denke, die möchte ich ansprechen. In meinem Tagesalltag bin ich ja so unterwegs wie jeder andere Mensch auch. Aber wenn etwas angesprochen wird, wo ich denke, okay, da müssen wir vielleicht nochmal genauer hingucken, dann benutze ich die Gewalt. Also dann benutze ich die Technik der gewaltfreien Kommunikation, weil es ja etwas sehr Effizientes ist und weil ich mich da nicht in den Gefühlen verliere. Weil oftmals, wenn wir in einem Konflikt sind, dann sprechen wir ununterbrochen über die Gefühle, Gefühle, Gefühle. Aber das hilft uns nicht. Mhm. Das nützt uns nicht. Wir müssen das Bedürfnis nennen, um aus diesem Kreislauf auszusteigen und zu sagen, okay, geht's dir da darum, dass du gesehen wirst? Geht's dir darum, dass du mit dem, was du hier einbringst, wertgeschätzt wirst? Geht's dir da, dass du geliebt werden möchtest? Und oftmals ist es dann der Moment, wo man auf sich selber guckt, nicht mehr auf das, was der andere alles falsch gemacht hat, sondern, okay, es geht mir darum, dass ich, was ich gerade erlebe, mit dem, was ich gerade erlebt habe, gesehen werde. Und in dem Moment verändert sich die Kommunikation.
Mhm. Und bringt einen ja auch irgendwo in die Selbstwirksamkeit.
Völlig.
Aber das hat es jetzt für mich auch klar gemacht mit dem Gewaltfreien, weil man fragt sich das ja schon, wenn man davor noch nie so in Berührung war, weil es eben ja irgendwo impliziert, dass dem eine gewaltvolle Kommunikation entgegensteht. Aber das hat es jetzt für mich wirklich klar gemacht. Was mich noch interessieren würde, inwiefern findest du, dass unsere... Ich muss kurz ausholen, du hast ja vorhin gesagt, dass man mit sehr vielen Menschen in Berührung kommt, die da nicht so das Bewusstsein dafür haben und die nicht gerade in Konfliktsituationen gewaltfrei kommunizieren. Inwiefern siehst du da, dass unsere Systeme einen Rahmen dafür schaffen? Heißt Schule, heißt Medien, heißt auch in Unternehmen, Unternehmenskulturen. Was ist da dein Blickwinkel drauf?
Ich würde es als sehr sinnvoll erachten, wenn Menschen einen Zugang hätten zu dieser Art der Kommunikation und wenn sie die Chance hätten, das in der Schule bereits zu lernen, also auch schon im Kindergarten. Weil ich erlebe das für mich enorm hilfreich, und sich überhaupt mit dem Thema Kommunikation zu beschäftigen, als das nicht als so etwas Selbstverständliches hinzunehmen, sondern was passiert in der Kommunikation alles? Also dass das einen viel größeren Anteil in der Bildung nehmen sollte, davon bin ich völlig überzeugt. Und in dem, wie man also auch Bewusstheit schafft, wie ich bei anderen Menschen ankomme, wie ich mich spiegeln kann, wie ich mich selbst regulieren kann. Und es wäre wunderschön, wenn es diese Chance gäbe, für viele, viele, viele Menschen auch andere Methoden zu finden, die ihnen helfen, zum Ausdruck zu bringen, was in ihnen lebendig ist. Ohne auf jetzt vielleicht, ich weiß nicht, Gewalt oder andere Mittel zugreifen zu müssen, sondern wirklich zu sagen, und deswegen geht es mir nicht gut und deswegen, also diesen Wortschatz auch zu bilden und zu schulen, damit man die Möglichkeit hat, was möchte ich denn? Ich möchte mit jemand anderem in einen Austausch kommen und einer der Wege ist zu sprechen. Und wie gelingt es jetzt gut, damit ich jetzt gut verstanden werde mit dem, was in mir los ist? Und ich habe erlebt, je weniger Verständnis ein Mensch bekommt, umso mehr muss er das eskalieren lassen. Also im Sinne von, umso dramatischer muss jemand das darstellen. Jetzt, wenn ich jetzt in der Situation bin und ich erzähle was und der andere verharmlost es, dann muss ich das immer gewaltvoller oder noch kräftiger beschreiben, dass der andere endlich versteht, was hier los ist. Also dieses Verständnis füreinander, diese Empathieschulung, das würde ich als sehr, 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 sehr sinnvoll erachten. Die Möglichkeiten, wie kann ich mich ausdrücken, ohne den anderen in irgendeiner Form verletzen zu müssen und auch mich selber nicht. Und natürlich, welche innere Haltung habe ich zu mir, zum Leben, zu anderen Menschen und welche Gedanken sind in meinem Kopf, die ich dann so ein bisschen filter, was nützt mir, damit ich meine Ziele erreiche und was nützt mir eigentlich nicht. Also das zu schulen, das finde ich völlig sinnvoll. Und in dem Moment, in dem das von so einer Gesellschaft auch getragen wird, also wenn das so breit aufgestellt ist in den Schulen und in den Kindergärten vielleicht schon, dann wird es ja auch sehr kritisch in den Medien gesehen. Also ich sehe das oft bei meiner Tochter, die dann das wirklich auch schon durchschaut. Also die Methoden der Medien und dieses Polarisierende. Und wenn man das nicht, wenn man da jetzt kein Wissen hat, dann kann man das gar nicht durchschauen. Und dann sich davon auch beeinflussen lassen. Das ist natürlich das, wo wir dann vielleicht auch verführbar sind. Und wenn wir das alles so ein bisschen offenlegen und sagen, guck mal, wir sind Menschen und wir haben Gefühle und auf Gefühle kann man so und so einwirken. Und das ist ein Mittel auch der Manipulation oder der Bedürfnisweckung. Also wenn es da um Wettbewerb geht, wenn man irgendetwas besonders machen möchte oder haben möchte, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt ein neues Auto oder ich brauche jetzt das Kleidungsstück. Dass man dann sagt, okay, und ich kann jetzt immer noch entscheiden, okay, ich habe das gehört und finde es ja auch gut, ich wertschätze das auch, das Engagement, das da dahinter steht, aber ich möchte selber entscheiden, dass ich sage, okay, da bin ich jetzt nicht mehr so verführbar, wie es vielleicht früher war, um das jetzt so ein bisschen. Klar, in der Politik, wenn wir uns der Politik widmen wollen, ist es natürlich also es gibt keine perfekten Menschen auf dieser Welt. Und wenn in der Politik ein Kommunikationsweg genutzt werden würde, der nicht polarisiert, dann würde das für mehr Klarheit dienen und auch dafür, dass vielleicht auch viel mehr mitgetragen wird von der Gesellschaft. Und deswegen würde ich das für völlig sinnvoll erachten, dass auch die Politik sich mit Kommunikation auseinandersetzt und mit dem, wie komme ich an und wie transportiere ich das. Also nicht, es geht nicht um Sprachkosmetik. Es geht darum, was möchte ich erreichen und was macht da am meisten Sinn? Wie kann ich kommunizieren, dass das, was ich sagen will, auch so verstanden wird, dass, wie ich es verstanden haben möchte? Also von daher denke ich, solange wir das nicht akzeptieren, dass Gefühle und Bedürfnisse das dahinterstehende Motivation ist, um etwas zu sagen oder auszusprechen, solange werden wir vermutlich keinen Frieden auf dieser Welt haben. Und dieses Bewusstsein zu schulen, also das würde ich auf jeden Fall unterstützen wollen und auf jeden Fall für sinnvoll erachten, im kleinen Frieden, aber auch im großen Frieden.
Aber wie siehst du da die Chancen für eine zukünftige Entwicklung? Weil, ohne da jetzt irgendwie pessimistisch sein zu wollen, aber was ich jetzt so beobachte, eben gerade wenn wir uns Medienagenda anschauen, wie viele positive Nachrichten sieht man, also da gibt's ja dieses Phänomen Bad News is Good News. Und was mir jetzt auch in den Sinn gekommen ist, zum Beispiel Social Media. Wenn man sich da die Kommentarspalten anguckt, also zum einen lebt der Algorithmus auf Social Media davon, dass Leute interagieren und das machen sie halt sehr viel, wenn was polarisiert, wenn sie sich drüber aufregen, wenn es irgendwie, und es treibt dann natürlich auch die Kommentare an, was den Algorithmus noch mehr pusht. Heißt, diese Beiträge, die ja eigentlich das total antreiben, dass Leute sich auch in den Kommentaren austauschen. Und ich finde gerade jetzt zum Beispiel, wenn man Instagram betrachtet, dann ist es total anonymisiert. Man hat nicht so die direkte Verantwortung für das, was man sagt, weil die andere Person ist vielleicht einfach nur ein Bild und ein Name. Und das verleitet ja schon sehr dazu, zum einen, wie die Beiträge gestaltet sind, plus diese Anonymität, dass da ja alles andere als gewaltfreie Kommunikation stattfindet. Und ich gehe da komplett mit dir mit, dass ich das total sinnvoll fände, in der Schule schon, am besten schon in den Kindergärten, in der Politik und in den Medien sowieso. Aber eben würde mich mal interessieren, weil ich da finde, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen da nicht so das Gefühl erwecken, wie wenn das das Ziel wäre. Von vielen großen Akteuren, sage ich jetzt mal.
Also auch da, die erfüllen sich ein Bedürfnis, vielleicht nach Umsatz. Die wollen vielleicht mehr Gewinn. Die erfüllen sich ja in irgendeiner Form durch diese Strategie, die sie wählen, die Erfüllung eines Bedürfnisses. Für mich auf sehr tragische Art und Weise. Also das heißt nicht, wenn jemand sich ein Bedürfnis erfüllt und wenn er das auf eine Art und Weise macht, die ich nicht für gut heiße, dann nutzt es ihm in der Regel, also das kann natürlich in dem Moment, ist das für ihn ein Mehrwert, er nutzt dadurch und er hat vielleicht auch mehr Umsatz oder mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist jetzt eher so das Mittel, die Währung, die wir jetzt bei uns haben, das ist eher so dieses Aufmerksam, wer ist auf wen wird am meisten Aufmerksamkeit gerichtet und ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und die erfüllen sich in dem Moment ja ein Bedürfnis. Die Frage ist, wie kann man dagegen steuern? Rosenberg hat da auch so eine Methode oder hat gesagt, wie kann man mit großen Gesellschaften oder mit politischen Vereinigungen oder mit verschiedenen Akteuren in Kontakt kommen, um auch eine Wende herbeizuführen. Und das einzigste Mittel, das da nützt, ist, wenn man die handelnde Person in Verantwortung bringt. Also nicht dieses große, ich weiß jetzt nicht, wen ich möchte jetzt auch gar niemand nennen, aber so dieses Bild zu malen, zu sagen, okay, der ist jetzt oder dieses Unternehmen ist jetzt schlecht oder so dieses Verallgemeinernde. Dahinter stecken handelnde Personen. Und wenn diese handelnden Personen nicht in Verantwortung gebracht werden, dann machen die, weil sie vielleicht selber Geld verdienen wollen, also die erfüllen sich auch ein Bedürfnis. Also wenn man da wirklich eine Veränderung herbeiführen möchte, dann wird es nur gelingen, indem man Personen, die dafür verantwortlich sind, auch in dem Kontext anspricht und sagt, okay, und was, also entspricht es ihren Werten, dem Tun, das sie da umsetzen. Und es gab da so eine Geschichte, da ging es darum, dass irgendwie eine Schule nicht eröffnet werden sollte, und dann hat man immer gesagt, die ganze Kommission ist schlecht und alle sind schlecht, und man hat sich dieses Narrativ gebildet, dass man gesagt, okay, die ist einfach schlecht. Und dann ist er als Vermittler da dahin gekommen und hat dann gesagt, okay, und dann ist er zu einer Person, und die hat sich auch immer darauf berufen, dass sie halt nur Anweisungen kriegt. Und sie, die als ausführende Kraft, immer nur das tut, was der andere sagt. Und die Veränderung kam in dem Moment, in dem er dann gesagt hat, okay, und inwiefern stehen denn Sie da hinter diesen, also Sie sind ja die handelnde Person, also Sie, und das hat dann diese Veränderung auch in diesem kleinen Beispiel der Schule gebracht, dass die Person sich dann mal gefragt hat, okay, ist das mit meinen Werten noch vereinbar? Oder, also, wenn man das tatsächlich anstrebt, dann geht es nur, wenn man die einzelnen Personen in irgendeiner Form in die Verantwortung bringt.
Und ich denke auch mehr Aufklärung.
Aufklärung, auf jeden Fall.
Also ich kann jetzt nur zum Beispiel auch von mir sprechen. Ich bin sehr kommunikationsbegeistert. Ich würde auch sagen, ich bin ziemlich reflektiert. Ich kommuniziere auch sehr gerne. Und selbst mir ist das ja noch nicht wirklich über den Weg gelaufen. Und ich denke, dass Kommunikation für viele, gerade für die, die nicht in die Richtung einen Weg eingeschlagen haben oder da ein großes Interesse haben, was ist, was einfach mitläuft, was man oftmals auch nicht hinterfragt, außer man wird zum Beispiel eben mal darauf angesprochen, hey, weißt du eigentlich, was das vielleicht gerade beim anderen auslöst? Und dass das für viele was ist, was einfach auf dem Lebensweg durch unterschiedliche Umstände geprägt wurde, sei es Elternhaus, sei es Schule, sei es Umfeld, und gar nicht hinterfragt wird. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du heute da bist und man da auch einfach ein bisschen Aufklärung leistet. Und ich glaube, dass das auch für die breite Masse wichtig ist. Weil ich glaube, es gibt immer Menschen, die auch sagen, mir ist der Profit jetzt halt trotzdem wichtiger, ist für mich trotzdem ein größeres Bedürfnis. Oder die aufgrund unterschiedlicher Prägungen oder was auch immer nicht bereit sind, sich zu reflektieren. Aber ich denke, dass es auch ganz viele gibt, die da wahrscheinlich schon bereit wären, das auch mal zu hinterfragen und da vielleicht auch mal drauf zu schauen, aber vielleicht gar nicht so das Wissen haben. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen der Appell an alle Hörer, die das jetzt hören, die sich jetzt da irgendwie auch bewegt davon fühlen oder sagen, sie finden das was Gutes, dass man das auch einfach im Umfeld oder so vielleicht auch mal anspricht oder auch mal sagt, hey, hast du davon schon gehört? Ich finde, das ist eine total gute Sache, da mal den Blick drauf zu richten. Und ja, ich glaube, einfach mehr Aufklärung, weil es ja einfach, wie du sagst, es ist ja was total Wohlwollendes, was uns voranbringt, was in der Kommunikation total effektiv ist. Und deswegen finde ich es umso mehr schade, dass es eigentlich so wenig Gehör auch bekommt. Oder ich bin halt einfach nicht in dieser Bubble unterwegs, aber eben, ich würde sagen, dass ich ja im Kommunikationsumfeld schon eigentlich angesiedelt bin. Deswegen, ja, einfach da vielleicht auch mehr Aufklärung.
Ja, ich glaube, es gab mal so ein Hype, sage ich mal. Das war vor vielleicht 20 Jahren relativ gehypt, der Marshall Rosenberg. Und auch seine Theorien. Und was ich ja schon gesagt hatte, ist oftmals, dass viele Menschen es leicht haben wollen. Und wenn sie sich jetzt damit beschäftigen, dann ist es am Anfang nicht unbedingt leicht. Weil man neue Denkprozesse auslöst, man muss neue Synapsen verknüpfen im Gehirn. Das braucht Übung, das braucht Routinen. Und so wie wir die Sprachen gelernt haben, das ging ja auch nicht von heute auf morgen, so ist auch die gewaltfreie Kommunikation eine Kommunikation, die anders vernetzt ist im Gehirn. Und das braucht Zeit, das braucht Routinen. Und wie gesagt, also dieser Wunsch, dass man es leicht hat und dass man schnell hat, vor allen Dingen schnelle Lösungen. Also ich finde, wenn man wirklich geschult ist in der gewaltfreien Kommunikation, dann findet man schnell zu Lösungen. Also viel effizienter, mhm, als ich es sonst kenne. Weil ich ja gleich anspreche, wo das Problem liegt. Mhm. Also in meinem beruflichen Umfeld, also die Meetingzeiten verkürzen sich dadurch enorm, mhm, weil man ja dann konkret in das Problem geht und in das Bedürfnis und in das, was man braucht. Aber bis man soweit ist, es ist schon auch ein Weg. Ja. Und man muss das auch wollen. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen nicht mehr so gehypt, mhm, weil es aus meiner Sicht auch nicht so nebenher läuft. Es ist nichts, was man so nebenher lernen kann.
Ja, und ich glaube, sich selbst auch mal so ehrlich entgegenzutreten und zu reflektieren, ist manchmal auch einfach unangenehm oder nicht so einfach. Also ich finde es, sich selbst zu reflektieren mit das Wichtigste, was man machen kann, auch um seiner selbst willen, aber einfach ist es mit Sicherheit nicht. Was ich noch fragen wollte, du hast jetzt kurz angerissen, weil ja viele meiner Hörer auch Unternehmer sind. Du hast jetzt schon einen Punkt genannt, was vielleicht auch im Hinblick auf Unternehmertum, Geschäftsführung oder auch für Firmen, was das einfach auch für Vorteile haben kann, zu sagen, okay, das macht wirklich Sinn, da mal hinzuschauen und da vielleicht auch eben mal ein Seminar oder sich damit auseinanderzusetzen. Was würdest du sagen, was da die Vorteile sind oder die Effekte davon?
Also aus meiner Erfahrung, also ich bin ja auch in der Organarbeit, also Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung und dann meine Mitarbeiter, verkürzt es enorm die Besprechungszeiten, also das habe ich schon festgestellt, mhm, und es ist so sehr effizient, also auch im direkten Gespräch mit einer Person, weil ich ja dann auch sehr konkret frage und sehr in die Verantwortung frage oder auch frage, was brauchst du denn, um das erfüllen zu können? Also wenn jetzt eine Person sagt, das ist jetzt etwas, was sie nicht kann, und dann sag ich, das ist jetzt die Chance, eine neue Kompetenz zu lernen. Was bräuchtest du denn, dass das gelingen kann? Und dann kann die sagen, ja, ich bräuchte noch eine Schulung oder ich bräuchte noch mal da so ein Handling oder eine Erklärung. Also ich gehe immer in die Lösung. Mhm. Immer in die Lösung. Ich sage nie, ja, die will das jetzt nicht oder der will das jetzt nicht. Da suche ich mir jemand anderen oder so, sondern nee. Ich gehe davon aus, wenn jemand Interesse hat und wenn jemand etwas lernen will, dann wird er einen Weg finden, das für sich zu erarbeiten. Und für mich ist, also außerhalb von dem, was jetzt, wenn ich jetzt so bei einem Vorstellungsgespräch bin oder so, außerhalb von den Bewertungen in einem Zeugnis, die für mich nicht unbedingt von hoher Relevanz sind, das sage ich ganz ehrlich, da stehe ich auch dazu. Für mich viel entscheidender ist das Engagement, das ein Mensch mitbringt. Weil Fachwissen kann ich mir so einkaufen. Mhm. Aber Engagement kann ich mir bei einem Mitarbeiter nicht einkaufen. Entweder jemand ist engagiert, Volltreffer oder auch nicht. Mhm. Und Fachwissen kann ich mir bei Fachberatern, bei Ingenieuren, bei Anwälten einkaufen. Aber Engagement und dieses Feuer im anderen zu entzünden und zu sagen, okay, das interessiert mich, zu motivieren, zu sagen, ich glaube an dich, du traust, du kannst es. Was brauchst du, damit es gelingen kann? Ich glaube, so verstehe ich meine Aufgabe auch. Mhm.
Und was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus, gerade auch mit Mitarbeitenden, wie da die Bereitschaft ist, sich mit sowas wie gewaltfreier Kommunikation auseinanderzusetzen oder sich darauf einzulassen?
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Führungskräfte die Chance haben, sich damit mal zu beschäftigen und dann entscheiden zu können, ist es etwas, mit dem sie arbeiten wollen oder nicht. Mhm. Die Mitarbeitenden, also natürlich ist es etwas, was jedem Menschen helfen kann. Jedem Menschen aus meiner Perspektive. Und ich würde auf jeden Fall auch, damit das miteinander gut gelingen kann, das als Seminar oder als Schulung auch anbieten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nützen kann, aber ich hatte es ja schon gesagt, wenn man nicht in der Übung bleibt, dann rutscht man so leicht wieder in diese alten Muster. Also wenn man so etwas aufsetzen möchte in einem Unternehmen, dann braucht es diese turnusmäßigen Nachschulungen immer wieder. Ich glaube halbjährlich vermutlich Und das ist die Frage, ob ein Unternehmen da so viel Geld einsetzen möchte. Mhm. Ich glaube, im Gesundheitswesen ist es bestimmt von großem, großem Vorteil. In der Pädagogik von ganz, ganz großem Vorteil. Und ich sage jetzt mal, im verarbeitenden Gewerbe oder in anderen Unternehmen ist es natürlich auch von Vorteil. Aber ich finde, den größten Vorteil entsteht, wenn die Führungskräfte sich das zu eigen machen können, um die Mitarbeiter zu motivieren. Mhm. Weil da wird nicht mehr beurteilt. Da wird auch nicht keine Urteile mehr, keine Bewertungen mehr. Da geht es darum, wie schaffe ich es, den Mitarbeiter so zu motivieren, dass er das nächste Level schafft. Mhm. Und das gelingt auch sehr gut mit der gewaltfreien Kommunikation. Weil ich ja immer in dem Bild bin, ich denke ja nie, der ist faul oder der ist dumm oder so. Ich denke ja immer, okay, der nutzt alle seine Fähigkeiten und vielleicht muss man die eine oder andere Fähigkeit noch ein bisschen ausbauen. Und vielleicht braucht er nochmal dieses oder dieses Input oder diese Schulung, damit er sein ganzes Potenzial entwickeln kann.
Voll schön. Auch dieses Lösungsorientierte, ich musste da direkt dran denken, wo ich mir auch immer versuche, gerade wenn man in irgendeiner Form von Konflikt mit jemandem steht, zu sagen, es ist nicht du gegen mich, sondern wir gegen das Problem.
Mhm, genau.
Und ich denke, wenn man so, und das ist ja irgendwo, das erklärt es jetzt quasi auch, dieses Wohlwollende, nicht davon auszugehen, okay, der andere macht es jetzt, um mich zu ärgern oder keine Ahnung, sondern das sind die Möglichkeiten, die er für sich gerade hat. Und eben zu sagen, welche Lösung können wir finden, welches Bedürfnis hast du, welches Bedürfnis habe ich, also total schön.
Ja, also das wäre jetzt so meine Idee.
Magst du vielleicht nochmal kurz, so Richtung Ende, vielleicht zusammenfassen, du bist ja schon vor langer Zeit drauf gestoßen, was sich für dich einfach in deinem Leben dadurch geändert hat?
Ich bin aus meinen antrainierten Handlungsmechanismen, also völlig entwachsen, sag ich mal, weil ich manche Situationen nicht mehr so leidvoll erleben wollte, wie ich das vielleicht so mir antrainiert habe und weil ich Verantwortung für mich übernehmen will und weil ich selbstwirksam sein will. Und da hat sich, also ich bin viel... Ich bleibe immer in der Handlung. Also das heißt, es kann eine Situation kommen, die mich vielleicht schmerzt, aber ich bin der, stehe da nicht hilflos gegenüber. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den ich durch die gewaltfreie Kommunikation gefunden habe. Dass Situationen, wie sie auch sein mögen, mich nicht handlungsunfähig machen, sondern mir die Möglichkeit geben, in eine Klarheit zu kommen, in eine Reflektiertheit, und in eine Wirksamkeit und in eine Selbstverantwortung und vor allen Dingen in eine Lebendigkeit, weil ich hatte es ja schon gesagt, also mit der gewaltfreien Kommunikation habe ich auch sehr viel Freude. Mhm. Also sie hat auch sehr viel Freude in mein Leben gebracht im Zusammenhang mit, also in Beziehungen mit anderen Menschen. Mhm. Also gerade in meiner Familie, mit meinem Mann und meiner Tochter, da gibt es viele Situationen, in denen wir sehr deutlich ansprechen, was wir brauchen, aber was dann so einen netten Nebeneffekt hat, dass wir dann auch darüber lachen können, was wir sagen, ah ja, nett, gut, da setzt du dich wieder für dich ein, finde ich gut, mach das, klopf dir auf die Schultern, super gemacht. Also solche Dinge geschehen dann in dem Moment, in dem man das dann auch wirklich mit Leben füllt. Und also ich bin so dankbar, dass mir das über den Weg gelaufen ist. Ich hätte vieles in meinem Leben wahrscheinlich nicht so gut gemeistert, wie ich es jetzt gemeistert habe. Mhm. Und das ist mein Anker. Die gewaltfreie Kommunikation ist mein Anker und immer wieder eines der belastbarsten Werkzeuge, die ich kenne, um ja, ein Leben zu führen, das voller Lebendigkeit ist, voller Wirksamkeit und voller Schönheit.
Wahnsinnig inspirierend. Also wirklich so schön. Vielleicht noch eine letzte Sache zum Abschluss. Ja. Für die Leute, die das jetzt hören und sich inspiriert fühlen, und ich bin mir sicher, das werden einige sein, hast du vielleicht Tipps, wie du hast jetzt schon öfter gesagt, da muss man auch dran arbeiten und so, wie man da vielleicht quasi den Einstieg findet? Also ist das jetzt, man hat ja jetzt zugehört und nimmt da ein paar Sachen für sich raus und versucht da einfach mal sich zu reflektieren, oder würdest du sagen, keine Ahnung, setzt euch hin und beschäftigt euch mal aktiv mit dem Thema? Also vielleicht einfach so ein Rat an diejenigen, die sagen, ich möchte es für mich, für mein Leben mitnehmen, wie man das angehen kann.
Ich finde es ganz gut, wenn man so in Gruppen, also wenn jetzt jemand für sich sagt, oh, das möchte ich gerne näher kennenlernen, dass man so Schulungsgruppen findet, die gibt es auf jeden Fall, und dass man dann in einer Gruppe gemeinsam lernt. Mhm. Weil man, dann merkt man ja auch, okay, der andere hat ja auch so seine Muster und es ist nicht so einfach für den, auch aus diesen Gedankenmustern rauszugehen und jetzt neu zu denken. Das hilft einem auch, motiviert zu bleiben und dran zu bleiben. Und also Schulungen zu besuchen. Ich war mit meiner Freundin in Schulen unterwegs. Wir haben Weiterbildungen für Eltern gemacht, also gerade im Umgang mit Kindern. Und vielleicht machen wir dieses Jahr nochmal was, aber es ist noch nicht ganz klar. Ich habe jetzt keine Homepage, die das jetzt irgendwie anpreist. Natürlich kann man auch immer mit mir in Kontakt kommen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Und auch mit meiner Freundin. Und es war auch immer mal so der Plan, dass man tatsächlich so eine Stammtischrunde schafft, in der diese Themen da sein dürfen und denen man sich auch vergewissern kann. Habe ich das richtig verstanden? Wie siehst du das? Was gibt es da für Möglichkeiten? In der Umsetzung, an der Umsetzung hat es jetzt noch nicht, ist noch nicht geglückt. Vielleicht glückt es uns noch, wir hoffen es. Und also wenn ich jetzt mich dem Thema nähern möchte, würde ich versuchen, mich schulen zu lassen.
Okay.
Bei einem angesehenen, also es gibt die Akademie Blickwinkel in München oder den Herrn Thomas Jenrich, die wirklich sehr, 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 sehr gute Schulungen anbieten. Ich habe am meisten vom Thomas Jenrich gelernt, weil der diese charmanten Formulierungen auch nutzt, um die gewaltfreie Kommunikation ins Leben zu bringen. Also das hat mir enorm geholfen.
Vielleicht können wir es ja so machen, dass wir zwei gleich nochmal quatschen und du mir vielleicht irgendwas da lässt, irgendeine E-Mail-Adresse oder irgendwas, was ich dann einfach in die Shownotes von der Folge packen kann, wo jetzt, wenn jemand wirklich mit dir in Kontakt treten möchte, ja, sich gerne bei dir melden darf.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne.
Sehr gut. Also mich hast du wahnsinnig inspiriert, wirklich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute da warst. Und ich finde es einfach, also es erfüllt mich jetzt tatsächlich auch schon wieder, dass ich das teilen darf. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, dass ich gerade bei den Gastfolgen dann immer so ein bisschen wie auf heißen Kohlen sitze, bis ich das endlich veröffentliche. Weil ich das einfach so schön finde, wenn man jetzt auch mal denkt, du bist ja auch aus der Region. Ich wusste das jetzt gar nicht zum Beispiel. Und da gibt es Menschen, die so einen Beitrag auch leisten eigentlich. Und mich erfüllt das wahnsinnig, da das auch irgendwo eine Plattform zu bieten, wo man da vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit für schaffen kann. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Worte und für die wahnsinnige Expertise und die Perspektiven, die du aufgezeigt hast. Und ich bin mir sicher, dass es für die Hörer auch einen riesigen Mehrwert darbietet. Deswegen vielen Dank.
Ich sag Dankeschön, Madlena, dass ich das hier teilen durfte und dass ich für das, was ich brenne, dass ich das jetzt hier erzählen durfte. Und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar, Madlena. Und wenn sich jemand interessiert, also bei mir rennt der offene Türen ein, selbstverständlich. Je mehr sich dafür begeistern, umso leichter kann das Leben werden. Für uns alle.
Total. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dann.